ARD.
Mir ist die Sprache immer sehr wichtig. Also jedes Buch soll seine eigene Sprache haben. Für mich sind Rhythmus und Klang im Deutschen sehr, sehr wichtig. Und deswegen gehe ich raus und es ist oft so vorgekommen, dass ich draußen mit dem, ich nehme natürlich auch meinen Notizzettel gefaltet und Stift mit. Es ist oft vorgekommen, dass ich dann die Wortfolge und den Rhythmus der Schrittfolge, dem Schritttempo angepasst habe. Und so sind auch die Sätze entstanden. Wichtig ist dabei, schnell zu gehen. Und mir gibt es sehr, sehr viel.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Feridun Saimoglu schreibt sozusagen beim Spazierengehen. Und da ist es natürlich naheliegend, Nadine, dass du dich mit ihm für diese Folge von Orte und Worte für einen Spaziergang verabredet hast. Aber wo wart ihr unterwegs?
Also wir haben uns in Charlottenburg getroffen, im alten West-Berlin, da in der Nähe vom Savignyplatz, war auch sein Hotel. Er lebt ja seit über 40 Jahren in Kiel und hat hier eben seine Buchpremiere in Berlin gefeiert. Ja, und da haben wir uns getroffen. Und während wir da so an den gut bürgerlichen Jugendstilbauten und den schicken Lokalen vorbeigegangen sind, kamen auch einige Erinnerungen an die 80er in Berlin bei ihm hoch. Ja, und es ist ja so, wir verabreden uns ja mit Autorinnen und Autoren für Orte und Worte immer an Schauplätzen ihrer neuen Bücher oder eben an Orten, die mit ihrem Leben zu tun haben. Diesmal war es vor allem das Gehen selbst, also das Gehen als Passion, das sich Bewegen von Ort zu Ort, das für Feridun Saimoglu und den Ich-Erzähler seines neuen Buches gleichermaßen wichtig ist. Wobei dieser Ich-Erzähler mit dem Autor auch sehr viele Gemeinsamkeiten hat.
Ja, ich habe auch überall gelesen, dass Sohn ohne Vater, so heißt ja das neue Buch, bisher sein persönlichstes Buch ist.
Ja, genau. Also er hat ja seit seinem Debüt 1995 Kanaks Brak, also unzählige Essays, Romane und Theaterstücke veröffentlicht und dabei auch verschiedenste Stile und Themen ausprobiert, ist immer dafür gut, gewagte, ungewöhnliche Erzählpositionen auszuprobieren, hat zum Beispiel mal die Weltgeschichte aus weiblicher Perspektive erzählt, in die Geschichte der Frau oder ja, sich Luther gewidmet und seiner Bibelübersetzung in Evangelio. Und zuletzt hat er sich ja sogar daran versucht, über Hitler zu schreiben in Bewältigung. Mhm. Ja, und Sohn ohne Vater ist jetzt tatsächlich Saimoglus persönlichstes Buch. Der Autor hat wirklich seinen Vater verloren. Das war sozusagen der Auslöser für den Roman, aber es bleibt eben ein Roman. Es ist keine autobiografische Trauerbewältigung, auch wenn viele Merkmale seiner eigenen Biografie hier wiedererkennbar sind. Und als Trauerbewältigung will Feridun Saimoglu sein Buch sowieso gar nicht verstanden wissen und darüber haben wir uns auch unterhalten. Und übrigens sind wir nicht schnell durch die Gegend marschiert, so wie er und sein Ich-Erzähler es sonst bevorzugen. Wir sind eher geschlendert und auch sehr oft stehen geblieben und haben über seine Zeit in Berlin gesprochen, seine Rastlosigkeit und auch über seine Liebe zu Gedichten.
Also Stop and Go mit Feridun Saimoglu in Berlin. Genau. Aber erzähl noch mal ein bisschen mehr vom Roman. Der Vater stirbt und dann, was passiert dann? Dann reist er zur Beerdigung, oder?
Ja, genau. Also es geht eben um einen Abschied, um den Abschied vom Vater. Und der Ich-Erzähler, auch ein Autor aus Kiel, Sohn türkischer Einwanderer, trauert eben um diesen Vater. Und wir begleiten ihn jetzt durch verschiedenste Phasen und Zustände. Also rastloses Umhermarschieren gehört eben dazu. Und im letzten Drittel, du hast es schon gesagt, wird dieses Buch zu einem Roadtrip in die Türkei. Dorthin sind die Eltern irgendwann wieder zurückgegangen. Dort ist der Vater beerdigt worden und der Ich-Erzähler will eben so schnell wie möglich hin zu seiner Mutter in die Türkei. Nur er hat keinen Führerschein, er hat Flugangst und Schiffe sind auch nicht so sein Ding. Und so organisieren Freunde ein Wohnmobil und der Trip geht los. Und das ist wirklich ein sehr wahrhaftiger Roman über Trauer, über Verlust, über Loslassen mit viel Humor trotz des schweren Themas.
Aber für ein Wohnmobil braucht man auch einen Führerschein, oder? Wer fährt das dann?
Na, die Freunde von ihm.
Ach so, okay, alles klar.
Die kutschieren ihn dann dahin, den ganzen Weg in die Türkei.
Das klingt auf jeden Fall nach guten Freunden. Ihr habt für eure Unterhaltung kein Wohnmobil gehabt, sondern ihr habt wirklich die Füße genommen auf den alten Straßen des West-Berlins. Und jetzt hören wir euer Gespräch. Nadine und Feridun Saymoglu.
Hallo Feridun.
Hallo, hallo, sei gegrüßt.
Mensch, wir haben ja wunderbares Wetter. Die Sonne scheint, sie strahlt, es ist blauer Himmel. Toll. Also besser könnte es nicht sein für unseren geplanten Spaziergang, oder?
Es ist toll und ich freue mich sehr. Also Berlin, Großstadt, die Sonne scheint.
Wir lassen uns einfach ein bisschen treiben hier durchs alte West-Berlin. Wir sind hier in der Knesebeckstraße. Hier hast du im Hotel übernachtet.
Ja.
Und deswegen spazieren wir einfach hier so ein bisschen Richtung Savignyplatz, Charlottenburg, das alte West-Berlin.
Ich weiß ja noch, das war in den 80ern. Im Wintersemester 84 bin ich nach Kiel gekommen und habe mich da an der Uni eingeschrieben für Medizin. Und ein paar Jahre später war ich dann regelmäßig in Berlin, weil ein Freund, ein guter Freund, hier Berliner war und da auch in Kiel einen Studienplatz hatte. Was ich sagen möchte, damals war ja der Savignyplatz mit all den ganzen Italienern und den Restaurants drumherum, das waren der Lieblingsplatz mit den Lieblingslokalen der akademischen Linken. Man sah da sozusagen Linkshumanisten da ihre Spaghetti essen oder ihren Weißwein trinken schon mittags. Und es war die westdeutsche Linke, ein bisschen ergraut, aber noch kampfbereit. Und immer wieder weiß ich noch, das tönt mir in den Ohren, ich habe ganz zufällig bin ich da vorbeigegangen an ein paar Leuten, die kamen gerade vom besagten Mittagessen raus. Und dann hat der eine gesagt, der Kampf geht weiter und die anderen ja und dann haben sie sich zerstreut.
Du warst damals in deinen 20ern, oder?
Ja, ich war ziemlich jung, ich war 24 und Berlin hat mich angezogen. Es war wirklich der Besuch aus der Provinz und nun war mir Berlin nicht ganz so fremd, weil ich habe da nur ein paar Erinnerungsbilder an die Zeit, als kleines Kind, bevor es dann nach München wegen einer besseren Anstellung für meine Eltern ging, in Berlin gelebt habe. Und meine Schwester ist gebürtige Berlinerin. Sie ist hier aufgewachsen. Als junger Mensch, als Student, ich weiß noch, ich bin kilometerlang Strecken gegangen und habe natürlich mit großen Augen rechts und links geguckt und mit wenig Geld, mit fast keinem, also per Anhalter auch hierher gekommen, mit wenig Geld, da ist natürlich also diese grandiose Reizüberflutung, die das mit sich bringt, wenn man als junger Mensch in die Großstadt kommt, nach Berlin kommt und eigentlich nicht so genau weiß, worum es da geht.
Ja, großartig. Bei mir ging es 1996 so, da bin ich nach Berlin gezogen und war damals auch gerade 21 und es war genau so, wie du es beschrieben hast. Bei mir war es aber eher dann schon nach der Wende natürlich Ost-Berlin, also der Ostteil der Stadt. Da war man unterwegs, da haben wir uns getroffen, da waren ganz viele Bars und Clubs und Kneipen und alle unterwegs. Bist du denn auch in den Ostteil rüber damals mit als junger Mensch?
Da war ich ein bisschen älter, also bevor das mit den Büchern losging. Nach der Wende bin ich dann mit meinem besten Kumpel Günter Senkel, mit dem ich danach, also jetzt, die Theaterstücke schreibe, tatsächlich in ostdeutsche Städte gefahren, weil er Bücher verkauft hat. Also alles war möglich. Das Alte ist vergangen, das Neue, aber noch nicht abgetragen, das Neue kündigt sich an, hat sich aber noch nicht etabliert. Und in diesem Zwischenstadium war das natürlich großartig. Ich liebe diese Art der Unbestimmtheit. Und also ich bin in den Osten gegangen. Es war nicht immer einfach nach der Wende. Ja. Ich habe halt ganz arglos bin ich auf die Leute hin, draußen in deutschen Eckkneipen. Ich sah natürlich auch sehr seltsam aus, wie ganz in Schwarz und damals Arschlangen haben. Ich habe also den Geschichten gelauscht und die Menschen hatten wirklich so saugute Geschichten zu erzählen, also jeder im Grunde genommen.
Wir überqueren die Straße, über uns fährt die S-Bahn immer wieder vorbei. Wir überqueren jetzt die Straße hier zum Savignyplatz.
Das alte West-Berlin, ich kenne das ein bisschen, also von den vielen Ausflügen. Und ich muss schon sagen, natürlich ist einiges dann, hat einen neuen Anstrich bekommen, aber das Kleinzellige hat sich erhalten. Nun weiß ich natürlich nicht, ob man sich das leisten kann, hier am Savignyplatz zu wohnen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Mieten sind. Wenn ich mir so das alles anschaue, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Mieten sehr hoch sind.
Das ist auf jeden Fall eine höherpreisige Gegend hier.
Also nichts gegen das Bürgerliche, kleinbürgerlich oder großbürgerlich. Ich komme ja aus kleinen, engen Verhältnissen. Es tut mir nur so leid, wenn es unspannender wird. Und ich liebe es, wenn es nicht so ganz stabil ist. Also die Einrichtung von Stabilität ist nichts Schlechtes, aber für einen Menschen, der Geschichten aufschreibt, der Geschichten erfindet, nicht vom Vorteil.
Was hat dich denn damals in Kiel gehalten und nach Kiel gezogen? Warum nicht Berlin zum Beispiel als Wohnort?
Ja, es war ja damals so, man hat sich für einen Studienplatz beworben und ZVS hat dann einen Studienplatz jemanden zugewiesen. Man konnte sich die Stadt sozusagen nicht aussuchen. Und ich habe dann einen Studienplatz für Medizin, das sollte ich studieren, auf Wunsch meiner Eltern, in Kiel bekommen. Und das war im Wintersemester 84. Ich wollte da sofort weg, weil mir klatschte Eisregen ins Gesicht. Und ich dachte niemals, wer ahnt denn, das ist jetzt mittlerweile 40 Jahre her, ich hätte nicht geahnt, dass es mich da hält jetzt. Ich liebe es in Kiel, es ist meine Stadt. Ich liebe den deutschen Norden, das Norddeutsche liebe ich. Ich liebe aber auch Berlin, weil ich hier Erinnerungen habe an Berlin. Ich liebe München, weil ich da in die Grundschule gekommen bin. Aber ich mag auf Reisen nicht verzichten. Also wenn ich sozusagen in einer Stadt die ganze Zeit dazu verdammt wäre, in einer Stadt dauerhaft zu bleiben, sehr schnell würde ich depressiv werden, es würde mich deprimieren. Das ist ein Erbe von unseren Eltern, also meine Schwester und mich. Man muss sich vorstellen, meine Eltern waren Wanderarbeiter, 26 Mal umgezogen. Es war nicht immer gut. In dem einen Jahr hatte man Freunde und im nächsten Jahr musste man schon weiterziehen. Aber diese Unruhe, diese schöne Unruhe bringt es mit sich, dass man immer nicht weglaufen möchte. Man kehrt ja wieder zurück, aber vom Fleck wegkommen. Das ist im Grunde genommen das. Ich möchte, das mache ich ja auch in den Büchern, ich möchte niemals immer dieselbe Geschichte, dasselbe Thema beackern. Vor allem möchte ich mit meiner banalen Existenz immer wieder brechen, damit es weitergeht. Es muss weitergehen.
Wir bewegen uns mal weiter. Stichwort Bewegung.
Jetzt sind wir an der, was ist das, die Kantstraße?
Hier habe ich mal in einem Weinlokal gekellnert.
Ach nein,
da vorne, echt? Ja, an der Ecke. Da.
Hier sind eben immer noch Weinlokale, hier sind natürlich Kaffeeröstereien, hier sind schönen schnuckligen Läden, in denen dann die schönen schnuckligen Bürger einkehren. Das ist nichts Schlechtes, aber es wäre für mich nicht so das Wahre. Aber das hat was mit meiner, glaube ich, asozialen Natur zu tun. Ich kann schlecht mich an einen Tisch setzen, irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, mich an einen Tisch setzen und die Vorstellung, dass ein Mensch mir das Essen bringt, ist mir immer noch sehr fremd. Also es schüttelt mich. Aha, okay. Am liebsten würde ich aufstehen und sagen, so, dann möchte ich auch Ihnen das Essen bringen. Ja. Also mir kommt das so verkehrt vor.
Okay. Also sich bedienen zu lassen.
Ja. Auch so lange an einem gedeckten Tisch zu sitzen.
Und aber gilt das auch für Essenseinladungen bei Freunden oder hat das nur mit Restaurants zu tun?
Also Essenseinladungen von Freunden nehme ich nicht an. Ich gehe da nicht hin.
Nein.
Also die haben sich darauf eingestellt, dass dann ich nicht reagiere. Ich bedanke mich höflich. Das mache ich nicht. Ich so einkehren in der Stube oder in ein Restaurant. Also ich bekomme dann nach einiger Zeit eher keine Luft. Ich möchte aufspringen und dann weggehen, weglaufen. Ja. Okay. Was sehe ich da? Da sehe ich hier Schreibwaren, Schulartikel. Können wir uns die Postkarten mal anschauen?
Na klar.
Ja?
Schreibst du noch Postkarten?
Also manchmal, selten. Also früher, bis vor ein paar Jahren habe ich das gemacht. Jetzt ist es so, dass ich mir schräge Postkarten einfach irgendwo hinstelle im Regal, um mich daran zu erfreuen. Aber ich sehe schon, dass es eher das touristische Angebot, nostalgische Schwarz-Weiß-Fotos. Wie viel kosten die denn hier?
2,50.
Nee, da gehen wir lieber mal weiter. Wir danken uns.
Naja, hier Ampelmännchenkarten.
Ja, genau.
Jetzt haben wir uns für einen Spaziergang verabredet und du hast mir bei der Buchpremiere in der Vagantenbühne gestern, wo wir uns kurz unterhalten haben, verraten, dass das ja auch so dein Ding ist. Also der Ich-Erzähler im Roman geht viel spazieren, sehr rastlos. Spaziergänge kann man das eigentlich nicht nennen. Du hast von Gewaltmärschen gesprochen, aber du privat gehst viel und gerne spazieren, hast du gesagt. Was gibt dir das? Und welcher Art sind diese Spaziergänge?
Also ich glaube, man merkt es einem Buch an, wenn der Schreiber, die Schreiberin ganz blass und blutleer in seiner Stube die ganze Zeit verharrt ist. Man muss rausgehen. Rausgehen in jeder Hinsicht des Wortes, in jeder Bedeutung des Wortes. Rausgehen bedeutet erst einmal, man käme gar nicht auf solche Ideen, wenn man in der Stube bliebe. Für die Geschichte ist es für mich sehr wichtig, mir nicht jetzt einfach nur die Beine zu vertreten, aber es ist für den Kreislauf gut. Es ist aber vor allem für die Rübe gut, für den Kopf gut. Man kriegt den Kopf klar oder ich bekomme den Kopf klar. Mir ist die Sprache immer sehr wichtig. Ich versuche bei jedem Buch natürlich mich auf den Ton einzustimmen, aber eine Sprache zu erfinden. Also jedes Buch soll seine eigene Sprache haben. Für mich sind Rhythmus und Klang im Deutschen sehr, sehr wichtig. Und deswegen gehe ich raus und es ist oft so vorgekommen, dass ich draußen mit dem, ich nehme natürlich auch meinen Notizzettel gefaltet und Stift mit. Es ist oft vorgekommen, dass ich dann die Wortfolge und den Rhythmus der Schrittfolge, dem Schritttempo angepasst habe. Und so sind auch die Sätze entstanden. Oft, wenn die Geschichte beschleunigt, wenn eine Szene gesprengt wird, oft wenn etwas passiert, das mit dem Immergleichen bricht, wenn da ein Bruch markiert werden soll, dann ist es für mich sehr, sehr gut zu gehen, schnell zu gehen, kein Spaziergang, kein Schlendrian, sondern ein Marsch klingt natürlich etwas martialisch, aber wichtig ist dabei, schnell zu gehen. Und mir gibt es sehr, sehr viel. Ich bleibe dann also wie ein Irrer ruckartig stehen und mir fallen auch dann Sachen ein. Dann notiere ich mir eine Idee. Gesprächsfetzen sind mir eingefallen, Dialoge, aber auch so Sätze. Jetzt nicht einfach nur in der Stube hocken, am Tisch hocken und einen Satz nach dem anderen aufschreiben und sagen, ja, das ist doch gut. Nein, also was wie ich finde, heute leider Gottes zu wenig beachtet wird, ist also die Macht und die Sprachlust des Deutschen. Also man kann mit dieser herrlichen deutschen Sprache so viel nicht nur einfach ausdrücken, sondern man kann also geradezu Himmel aufwärts oder streben. Man kann wirklich alles darstellen, alles schreiben. Man kann das poetische Ausdrucksgefühl im Deutschen ist genauso möglich wie Stilettstaccato. Das Gewaltige, Gewalttätige ist genauso möglich wie das Einfache, Ruhige, Fließende. Das Klirrende ist genauso möglich wie das Flackernde und Flimmernde. Es ist alles möglich, man muss es nur wollen. Und außerdem sind draußen, ist die Wirklichkeit so schockierend anders als das, was man in der Stube eben nicht erlebt. Also es ist jedem geboten, hinauszugehen, aber nicht einfach auch nur Beobachter zu sein, sondern in die Geschichten auch hinein, das mache ich oft. Und dann hilft es mir, ich springe dann sozusagen darüber von einer Szene zur nächsten. Es hilft mir auch wirklich keine, wie soll ich sagen, Schreibkrise zu bekommen.
Du musst ja irgendwann auch deinen Zug nach Kiel schaffen. Deswegen müssen wir ein bisschen die Uhr im Blick haben. Stimmt. Deswegen, ich denke mal, wir gehen so ein bisschen zurück, setzen uns vielleicht in die Sonne.
Sehr gerne.
Wir bleiben ja auch immer wieder stehen. Das finde ich auch interessant, weil du ja gerade erzählt hast, so beim Spazierengehen entstehen auch diese Sätze. Und du bleibst dann auch kurz stehen und schreibst sie auf. Und ich habe ja so das Gefühl, beim Spazierengehen kann man auch wahnsinnig gut sich unterhalten und auf Gedanken kommen. Ja. Aber dann muss man auch immer wieder stehen bleiben, ne? Um sich irgendwie zu sammeln. Das ist interessant.
Ja, das stimmt wirklich.
Bei dem Ich-Erzähler in Sohn ohne Vater, ein Ich-Erzähler, der auch Autor ist, der auch in Kiel wohnt, der auch Medizin studiert hat. Also ein Ich-Erzähler, der deinem eigenen Ich also sehr große Ähnlichkeiten hat. Ja. Dieser Ich-Erzähler muss loslaufen, sehr rastlos, weil er am Telefon von seiner Mutter vom Tod des Vaters erfährt. Und wir als LeserInnen werden gleich am Anfang hineingeworfen in diesen Zustand der Trauer und diesen Ausnahmezustand, in dem sich der Ich-Erzähler dann über die 280 Seiten bewegt. In welchem Zustand ist dieser Ich-Erzähler, wenn er losläuft, wenn er spazieren geht? Spazieren gehen kann man das ja nicht nennen, das klingt viel zu gemütlich.
Ja. Er ist losgerissen und er ist vor allem herausgeschleudert aus seinen üblichen Tagesabläufen. Es ist ihm unmöglich geworden, sogar zu leben, so wie er gelebt hat. Es ist ihm auch unmöglich geworden, ohne seinen Vater leben zu wollen. Also in den Anfängen ist es so, in den ersten Seiten, er macht, er atmet, er lebt, er schläft, er isst. Aber im Grunde genommen ist da im Anfang jetzt nicht die große Hoffnung, jetzt bestehen zu können. Aber dann muss er. Man kann ihn sich vorstellen als einen äußerst ramponierten Menschen, als einen, der jetzt als Sohn ohne Vater leben muss. Und das ist ihm schwer möglich. Die Welt hat sein Leben, die Welt, seine Welt, hat ein Loch bekommen. Also er ist nicht nur durchlässig geworden, er ist leckgeschlagen. Es ist ihm so, als würde er auslaufen und als würde er an Substanz verlieren. Und er hält sich sozusagen dieses Loch zu. Er muss zum Grab seines Vaters, er muss zu seiner Mutter, die im Gegensatz, trotz der großen Trauer nach 63 Jahren Ehe, den Mann ihres Lebens verloren zu haben, weiterlebt. Denn, das sagt sie ihm auch, es darf nicht sein, dass man sich vergisst. Das Leben geht weiter, so blöd das auch klingt, es ist aber auch so. Sie versucht ihn über die vielen Anrufe aufzurütteln, er soll sich ans Leben krallen. er soll verdammt nochmal jetzt mal sich zusammenreißen und kommen, sagt die Mutter, die natürlich auch recht hat, die sich um das Begräbnis kümmern muss, die allein ist, die mit ihrem Kummer auch allein ist.
Wir müssen dazu sagen, die Eltern sind eben vor vielen Jahren zurück in die Türkei gegangen. Also die Mutter ist in der Türkei, der Vater ist in der Türkei gestorben, der Sohn ist eben in Kiel, kann nicht Auto fahren, hat Flugangst. Schiffe findet er auch nicht so toll, also muss er jetzt irgendwie was organisieren, um in die Türkei zu kommen. Und er findet Freunde, die mit einem gemieteten Wohnmobil ihn dorthin bringen. Und da beginnt ein Roadtrip durch Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien, Serbien, dann bis Serbien, bis in die Türkei. Ja. Und ich finde das ja eine ganz interessante Konstruktion, weil auf der einen Seite gibt es eben diese Vorwärtsbewegung, diese Fahrt, diese tatsächliche, also der Körper, das ich erzähle, das bewegt sich vorwärts, aber sein Geist und seine Gedanken, die bewegen sich permanent rückwärts, weil er immer wieder von Erinnerungsströmen mitgerissen wird und erfasst wird und in die Vergangenheit katapultiert wird. Also da ist so eine Rückwärtsbewegung und gleichzeitig eine Vorwärtsbewegung. Und ich finde, das drückt diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, es muss ja weitergehen. Und man ist aber gefangen in den Erinnerungen und in diesem Trauerzustand. Das finde ich total gut dadurch ausgedrückt.
Das freut mich natürlich. Du hast ja erwähnt, dass man den Ich-Erzähler tatsächlich mit mir wegen der vielen Ähnlichkeiten gleichsetzen kann. Das kann man tun. Man kann es als eine erfundene Geschichte lesen. Man kann sagen, Moment, aber es hilft mir immer wieder, mich daran zu erinnern, dass der Ich-Erzähler ja zum Verwechseln mit diesem Schreiber zum Verwechseln ähnlich ist. Es ist wirklich nicht einfach gewesen für mich, die Trauer abzuschütteln und abzukühlen, denn ich kann, um Gottes Willen, ich muss ganz kalt an der Schreibmaschine sitzen. Es muss um die Geschichte gehen. Und immer dann, wenn dann die Gefühle sozusagen überbordend waren, bin ich aufgesprungen und weggegangen, denn nichts ist schlimmer als Gefühligkeit. Ja, Gefühle, es ist nicht so, dass der Ich-Erzähler gefühlslos durch die Geschichte geht, im Gegenteil. Es ist eine Reise, die ihn natürlich auch versehren wird. Er wird da nicht unbeschadet, unverändert da herauskommen. Das ja, aber es geht darum, für mich, den Schreiber, eine Geschichte so anständig wie möglich zu schreiben. Und da verbiete ich mir im wirklichen Leben, nicht im Leben zwischen zwei Buchdeckeln, Gefühle. Das ist mir strikt verboten. Ich muss genau wissen, worum es da geht auf dem Papier, und ich muss mit kühler Stirn und geradezu kalten Herzens sitzen und die Geschichte schreiben, denn es geht um Literatur. Es geht nicht bitteschön darum, da sich auszuheulen oder sich dazu selbst verwirklichen. Das ist ein Missverständnis. Es geht um diese Geschichte. Keiner hat mich gezwungen, diese Geschichte aufzuschreiben.
Also kein Schreiben als Therapie?
Nein, ich weiß nicht, ob das bei anderen gelingt.
Oder als Verarbeitung, sage ich mal, des Ganzen. Oder vielleicht doch ein bisschen Verarbeitung.
Ich glaube, es war wirklich keine Trauerbewältigung, denn ich musste ja hinein in die Geschichte. Und vielleicht ist das ja eine besondere Bewältigung, dass man eben nicht jetzt das abschließt und sagt, ich will nicht traurig werden, das ist jetzt abgeschlossen. Ich glaube, das würde sich später rächen. Aber noch einmal, ich habe auch andere Bücher geschrieben und da war ich dann auch manchmal fertig und es geht nicht um meine Situation.
Aber es ist ja schon dein persönlichstes Buch. Dein Vater ist eben tatsächlich gestorben vor einigen Jahren und da habe ich mich schon gefragt, wie geht das? Du erzählst das jetzt so und das klingt auch alles für mich sehr nachvollziehbar und einleuchtend. Und ich frage mich trotzdem, wie geht das? Ja? Also in der Trauer schreiben beziehungsweise die Trauer abschütteln, damit man schreiben kann.
Es ging bei mir und es geht bei mir immer dann, wenn ich mich an, das klingt jetzt sehr seltsam, an die deutsche Disziplin halte, denn ich bin streng erzogen worden. Ich bin so erzogen worden, dass ich bei aller Trauer oder auch wenn ich Gründe habe, sozusagen jetzt mich besonders schlecht zu fühlen, trotzdem mich bitte schön zusammenreißen muss. Es war für mich sehr schwierig, meinen geliebten Vater zu verlieren nach einer schweren Krankheit, die auch 2 Jahre gedauert hat. Ja, gut, aber ich wollte jetzt nicht ein Buch schreiben, das die Menschen fertig macht, sondern ich wollte auch das Skurrile, das Seltsame, das Ungereimte, das Lustige auch herausschreiben. Und das geht nicht, wenn ich ständig fühle. Natürlich, da hast du völlig recht, wenn du darauf hinweist, wie geht das? Das kann doch nicht so reibungslos abgelaufen sein. Das stimmt wirklich. Natürlich muss ich erwähnen, die Verzweiflung, all die ganzen Fehlschläge. Es hat oft nicht geklappt, es ist nicht gegangen. Ich habe oft gedacht, nee, das ist der falsche Ton. Es hat ja Wochen gedauert, bis ich es hatte. Bis ich dachte, so muss ich das schreiben. Und ich breche ja immer mit dem Vorgänger, also mit dem Vorgängerbuch.
Aber wann wusstest du denn, ich muss da einen Roman drüber schreiben? Über die Trauer, über das Loslassen, über Verlust?
Also wirkliches Wissen. Ich bin, seltsamerweise habe ich vieles vergessen. Ich wurde korrigiert von meiner Schwester, von meiner Mutter, von den Kumpels, mit denen ich damals also auch darüber sprach, korrigiert. Also ich traue zwar meinen Erinnerungen, wenn es sozusagen darum geht, wie das damals war, aber ich traue mir nicht, wenn es darum geht, um mich und meinen Erinnerungen in dieser Zeit der Trauer. Da ist, glaube ich, etwas passiert. Ich kann nicht sagen, wann mir wirklich der Gedanke gekommen ist, dass ich ein Buch schreiben muss darüber und eben nicht darüber. Also für mich ist immer sehr, sehr wichtig, abzuweichen. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass der Geist das Ganze gewissermaßen vergessen lässt, damit man nicht eben in dieser Dauertrauer ist. Vielleicht hat es damit zu tun.
Das taucht ja auch im Roman auf, dieser besondere Zustand, in dem man sich selbst nicht so wirklich trauen kann in seinen Erinnerungen, in seinen Wahrnehmungen. Der Ich-Erzähler sagt sehr oft, was denke ich da? Oder woher kommt dieser Satz? Und wird auch mal korrigiert von der Mutter, die ihm sagt, so war das nicht. Das Trügerische der Erinnerung ist auch Thema des Buches, ne?
So ist das. Also der Ich-Erzähler, er ist aufgewühlt. Er erinnert sich jetzt nicht linear. Er springt mal hierhin, mal dorthin. Er ist hin und her geworfen. Er möchte den Vater näher rücken. Er möchte ihn näher rücken, weil er glaubt, das ist er ihm schuldig. Er kann ihn doch nicht gehen lassen. Er kann doch nicht einfach ihn vergessen. Und all diese ganzen Eruptionen, die andere Menschen ja auch kennen, wenn sie einen Menschen verlieren, sogar bei einem Liebesaus, ist es doch auch wirklich so, der Mensch, also dann ist doch etwas gestorben und das möchte man doch nicht wahrhaben. Das kann nicht sein und daher weiß man auch, wie unorganisiert man doch selber ist.
Bei dem Ich-Erzähler ist es ja so, der versucht ja permanent wirklich Erinnerungen an den Vater auch hochkommen zu lassen und dabei strömen alle möglichen anderen Erinnerungen auf ihn ein. Also er ist dann im Kinderhort, er ist dann im Medizinstudium, wo er von Evangelikalen versucht wird zu bekehren und ist ja mit der Mutter und der Schwester am Küchentisch. Aber den Vater kriegt er nicht so richtig zu fassen, ne?
Deswegen heißt das Buch ja Sohn ohne Vater. Er möchte sich an den Vater erinnern. Und was passiert? Er erinnert sich an sein Leben und an sich, an die Schwester. Er erinnert sich vor allem immer mehr an die Mutter, die zur tragenden Gestalt wird. Nicht nur, weil sie lebt, sondern weil sie auch in der Vergangenheit, in der es den Vater ja gegeben hat, auch eine sehr starke Person war. Es ist eben nicht mehr möglich, sich an Vater festzuhalten, auch über die Erinnerung nicht. Da und dort gibt es Geschichten, ja, da und dort gibt es Sequenzen, aber das Ganze zerfließt dann aber auch, löst sich auf.
Es gibt ja noch eine andere Ebene in dem Roman, finde ich, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen möchte. Und zwar landet der Ich-Erzähler ja mit seinen Freunden irgendwann dann in der Türkei. Sie kommen an, sind dort unterwegs. Und es ist ja ein Blick eines Fremden auf ein Land, das ja nicht seine, es ist die Heimat seiner Eltern, aber nicht seine Heimat. Seine Heimat ist Deutschland. Und er guckt mit dem Blick eines Außenstehenden auf dieses Land. Und manchmal mit so einem Blick, der, ja, weiß ich nicht, sowas ganz, also er findet das nicht gut, was er da sieht, oder er ist davon irgendwie fast sogar auch so ein bisschen abgestoßen oder ist auch voller Scham manchmal bei dem, was er sagt. Und ich habe mir da mal ein Zitat aus dem Buch aufgeschrieben. Da heißt es: Das alles ist mir zu südlich, das alles ist mir fremd. Es stimmt nicht, die Hitze setzt den Türken zu. Stimmt das? Ich bin geblendet von dem Licht, das die Umrisse zerstrahlt. Es wäre mir sehr recht, wenn man mich hier als unzugehörig und außenstehend betrachtete. Ich bin gerne der Degenerierte aus dem Westen. Dumme Gedanken.
Es ist tatsächlich so, dass er stehen bleibt und sich Gedanken macht. Er ist nun mal zerrüttet. Es ist nun mal so, dass er in Trauer ist. Nun kommt er dahin, er hasst dieses südländische Aufbrausen, er mag diese Gefühle nicht, er mag es nicht, dass die Leute laut sind und lärmen und das verkaufen wollen als Lebenslust. Er hat immer es für gut befunden, also einen Abstand einzulegen. Der Abstand war für ihn eher ein Zeichen der deutschen Freiheit, ist es immer noch, nämlich der Individualismus gegen das kollektive Moment. Und nun ist es aber so, dass er in der Heimat seiner Eltern angekommen, ja, ein bisschen beunruhigt ist, immer mehr beunruhigt. Das muss ihn eigentlich gar nicht angehen, weil das, was er sieht, ist ihm zu viel. Im Grunde genommen kann man das so sagen. Er möchte nicht, dass die Leute ihm auf die Pelle rücken. Und alles, was er sieht, ist ihm fremd. Also das Türkische, um es zu nennen, ist ihm fremd geworden. Er hat einfach eine große Lust auf die deutsche Freiheit. Er ist in diesem Geiste ja aufgewachsen. Das ist jetzt nichts Aufgesetztes. Es ist einfach das biografische Material, das aus ihm spricht. Und trotzdem ist das ja schon ein beschämendes Bekenntnis, denn er ist dort, um vielleicht mal die Mutter zu trösten, aber die Mutter tröstet ihn. Also es kommt vielleicht etwas alles anders als vermutet. Er ist, glaube ich, überrumpelt von den Ereignissen, das kann man sagen. Es ist vorbei mit der Bequemlichkeit, und in allen Romanen, die ich schreibe, geht es unter anderem um diesen Punkt. Es ist vorbei mit der Bequemlichkeit und es ist vorbei mit der Stabilität, und es geht um den Aufbruch. Es geht um diese Unruhe in den Menschen und im Leben. Darum geht es in meinen Geschichten und darum geht es auch in diesem Roman Sohn ohne Vater.
Meine Trauer ist türkisch, heißt es im Roman, und das ist, glaube ich, eins der Zitate, das am meisten aufgegriffen wurde in Überschriften, in Artikeln über deinen Roman. Nervt es dich eigentlich manchmal oder sogar sehr oft, dass immer so diese Herkunft als Bezugspunkt und als Kategorie und auch irgendwas, was man so rausgreift, immer wieder genommen wird?
Die Menschen sind doch neugierig und die möchten doch sich einen Reim machen, sich ein Bild machen von mir. Also sie beschäftigen sich mit mir, das kann ich nur als sehr freundlich ansehen. Und natürlich geht es auch um meine Herkunft. Meine Eltern sind türkische Wanderarbeiter gewesen und sie haben sich hochgearbeitet. Ich möchte nur bei allen Geschichten, bei denen es um die Herkunft geht, bitteschön herausstellen, dass Deutschland für mich und für meine Familie eine Bereicherung war. Es wird einseitig berichtet. Also wenn es um Herkunft geht, dann geht es um immer die ewig gleichen Fragen. dann kann man doch bitte schön auch sagen, ich liebe meine deutsche Heimat, die ich, das, wenn man das sagt, macht man sich schon verdächtig. Also wenn es um Herkunft geht, dann sollte es auch um Wirklichkeitsbruch gehen. Dann sollte es auch um den Bruch mit der Herkunft gehen. Dann sollte es darum gehen, wie schön es ist. Die türkische Sprache ist wunderbar. Leider kann ich sie nicht so gut sprechen, wie ich es will. Deutsch ist meine Muttersprache geworden. Dann soll es bitte schön auch um die herrliche deutsche Sprache gehen und um das herrliche Deutsche und um das, was sozusagen mir mit einer fremden Herkunft zugewachsen ist, was mich durchstrahlt hat. Also sonst habe ich nichts dagegen. Ich kann mit Herkunft herzlich wenig anfangen. Es ist, für seine Herkunft kann man nichts. Ich bin eher dafür, für die eigene Leistung, für Charakter, für Persönlichkeit, für das, wofür man halt sich den Arsch abschuften muss, um dahin zu kommen. Aber selbstverständlich, wenn freundliche Menschen wissen wollen, mein Gott, hat das sein Schreiben vielleicht mit seiner Herkunft was zu tun, dann sage ich ja, diese Geschichten schreibe ich nun mal auch auf. Natürlich hat es auch was damit zu tun, aber ich schreibe das auf Deutsch auf. Und in der Hauptsache geht es nicht um meinen sogenannten Migrantenhintergrund, sondern um meinen deutschen Vordergrund. Also, und den liebe ich heiß und innig.
Wir müssen auf die Uhr gucken, ne?
Es ist schon fortgeschritten. Ich wollte noch auch in eine Buchhandlung rein,
okay,
bevor ich einen Abflug mache.
In welche Buchhandlung? In die Autorenbuchhandlung?
Ja, natürlich.
Ah, dann komme ich da noch kurz
super
mit, weil in Orte und Worte, in unserem Podcast, haben wir auch immer Büchertipps. Dann gehen wir jetzt in die Buchhandlung.
Super.
Wir stehen hier jetzt gerade vor der Autorenbuchhandlung, vor dem Schaufenster. Und hier ist eine Lücke, die du verursacht hast.
Richtig. Vier dünne Surkamp-Bücher, Gedichtbände von Mayröcker. Die habe ich dann, als ich sie sah, habe mich sehr gefreut und gleich mitgenommen.
Okay.
Kann ich ein paar Bücher, nicht nur ein
ja,
Buch?
Ja.
Also Eric Vuillard, Die Tagesordnung. Toll. Tolles Buch überhaupt, alle Bücher von ihm, auch in der deutschen Übersetzung. Tolle Bücher.
Warum?
Also es geht ihm allgemein gesagt nicht jetzt so sehr um darum, dass die Sätze strahlen. Um Sprache geht es ihm nicht so, aber er schafft es. Er bringt immer so dünne Bücher raus und er schafft es wirklich, immer so kompakte Geschichten zu erzählen. Man blättert und ehe man sich versieht, ist man sozusagen völlig ergriffen und dann ist es auch vorbei. Hier geht es um deutsche Fabrikanten und die dann sich gewissermaßen mit Adolf Hitler langsam sich ihm anschmiegen und wie er das beschreibt, wie er die Szenen einrichtet, großartig. Alle Bücher von Vuillard.
Gut.
Wir kommen gleich rein.
Hallo.
Vielen Dank. Sehr gerne, natürlich.
Ich habe vor kurzem den neuen Roman von Franz Hubel gelesen, dem österreichischen Autor. 100 Wörter für Schnee. Und ich habe das ausgewählt, weil Franz Hubel ja auch einer ist, der sich immer wieder in ganz neue Welten und ganz neue Figuren und ganz andere Themen einarbeitet und jetzt eben 100 Wörter für Schnee, wo er über eine Expedition zum Nordpol spricht, die es auch wirklich gegeben hat und tatsächlich auch weniger über die Expedition selber, das auch, aber ihm geht es vor allem um diesen kulturellen Clash der westlichen Eroberer quasi, die da hinkommen in diese Welt der Inuit. Und tatsächlich war es so, dass dieses Forscherteam dann auch Inuit verschiedene mitgenommen haben, zurück in die USA und dort sind die meisten von ihnen natürlich verstorben. Und einer ist aber dort geblieben, Minik, und um seine Geschichte geht es eben auch. Er wurde halt völlig entwurzelt, ist als einer geendet, der eben weder dort noch in den USA dann zu Hause war. Und es geht natürlich auch um dieses Kolonialthema wieder. Also damals gab es ja noch Völkerschauen, Menschen wurden wie Tiere vorgeführt. Und er schafft sozusagen mehrere Ebenen, weil er auch immer wieder so einen kommentierenden Erzähler einbaut in die ganze Geschichte, so als kommentierende Debattendraufsicht sozusagen. Und es ist auch lange nicht klar, wer erzählt denn eigentlich diese Geschichte. Er baut auch Humor, Lustiges mit ein, fast schon so ein bisschen Slapstick-artiges, was manchmal auch sehr drüber ist, dass sein neuer Roman...
Habe ich leider nicht gelesen, so ein Mist. Ich habe was davon gehört. Ich habe sogar extra dann so ein Podcast, Literaturpodcast, österreichische Literaturkritikerin, gehört. Das wird interessant sein. Ich finde aber... Also, dass die Österreicher sowieso einen herrlichen, gewaltigen Knall haben. Und das ist gut. Also, das ist gut, weil auch sie sich an diesen, nicht an diesen Realismus halten, nämlich auch Franz Zobel nicht. Ich habe eine Zeit lang wirklich auch die Österreicher sehr gerne gelesen, weil ich da auch entdeckt habe, dass sie also wirklich mit Sprachlust schreiben. Ich bin mal gespannt.
Wir sind hier ein wenig am Schaufenster hängen geblieben an dieser Auslage und sind gar nicht in die Buchhandlung reingegangen, weil wir hier schon ganz viel gefunden haben.
Das
machen wir einfach mal rein, genau.
Ja.
Hallo.
Hallo. Hallo. Das ist ein tolles Buch. Thomas Kunst, der von mir sehr, sehr geliebte, einzigartige deutsche Dichter der Stunde unserer Zeit. Gedichte, Vue, es ist wirklich sehr verrückt, es ist sehr sprachmächtig, es ist auch sehr, sehr lustig. Also er ist wirklich auch sehr absurd und das absurde Moment, das schreibt er aus. Und es sind unglaubliche Einfälle. Er verfügt über eine Fantasie, er muss, glaube ich, nur irgendwo... halb betäubt etwas anschauen und schon geht es ab bei ihm. Also ich kann Thomas Kunst, Vue, Gedichte bei Suhrkamp erschienen, nur wärmstens empfehlen. Lesen und ein neues Leben beginnt.
Das klingt vielversprechend.
Ich gucke noch einmal Lars Gustafsson, Monika Rink, Nadja Küchenmeister, die neunten Gedichtbände. Ich werde da mal blättern und gucken. Ich werde bestimmt für mich werden.
Es ist es ist total schön, aber eigentlich auch furchtbar, ne? Sobald man eine Buchhandlung betritt. Also ich bin auch schon wieder, mir juckt es auch schon wieder so in den Fingern.
Ja, ja.
Lauter Bücher zu kaufen, so obwohl ich zu Hause gar keinen Platz mehr habe.
Ganz genau. Ich glaube, ich werde da auch nicht ohne Buch hier weggehen.
Okay.
Ich werde zuschlagen.
Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, unser kleiner Spaziergang, bei dem wir immer wieder stehen geblieben sind.
Ja, mir auch. Es war mir wirklich eine Freude. Jetzt kann ich dann gut gelaunt, auch mit ein paar Büchern von hier, dann mich nach Kiel begeben. Ja.
Dann wünsche ich eine gute Fahrt.
Vielen Dank. Danke sehr.
Feridun Saimoglu beim Stöbern und Shoppen im Berliner Buchladen. Das klingt so, als hätte er ordentlich was eingepackt für die Rückfahrt nach Kiel, oder? Und er liebt Gedichte.
Ja, er liebt Gedichte. Er mag keine Essenseinladungen oder Restaurantbesuche. Er geht gerne schnell spazieren und hatte früher lange Haare bis zum Po und kein Geld. Also ich habe ziemlich viel gelernt über Feridun Saimoglu und mich ziemlich gut mit ihm unterhalten. Und ich kann übrigens auch jedem empfehlen, geht unbedingt mal auf eine Lesung, wenn ihr könnt. Da lässt sich dann miterleben, was er meint, wenn er sagt, er findet beim Gehen den Rhythmus der Sprache und diese Sprache hat dann wiederum oft den Takt seiner Schritte. In der Buchhandlung habe ich ihn dann irgendwann zurückgelassen. Er konnte nämlich gar nicht mehr aufhören, Bücher einzupacken. Und er ist auch noch geblieben, um für die Buchhändlerinnen Exemplare seines Romans zu signieren.
Und du, Nadine, hast du auch was mitgenommen in dem Buchladen?
Nee, ich konnte mich zum Glück diesmal zurückhalten. Aber mir ist jetzt ein Freund eingefallen, dem ich den Gedichtband von Thomas Kunst, Vue, schenken möchte. Also, ich habe einen Tipp mitgenommen und werde dann auch noch mal in die Buchhandlung gehen.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall große Lust, Feridun Saimoglus Roman zu lesen, Sohn ohne Vater. Wem würdest du das denn empfehlen? Für wen ist dieser Roman was?
Ja, das Schöne ist bei diesem Roman, das ist ein Buch, das viele Anknüpfungspunkte hat. Also es erzählt von Verlust, von Trauer, von Loslassen und es geht zwar um den Tod, aber das spricht auch Leute an, die gerade zum Beispiel eine Liebesbeziehung beendet haben oder verloren haben. Es ist auch ein Buch, das davon erzählt, mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert zu sein und ja, dass diesen Zustand der Unsicherheit, dieser Zerrissenheit und Unzurechnungsfähigkeit während Verlusten nachfühlbar werden lässt. Und außerdem ist es auch noch ein richtig gut erzählter Roadtrip mit vielen skurrilen und witzigen Begegnungen.
Feridun Saimoglus neuer Roman Sohn ohne Vater ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 280 Seiten. Und alle Infos zu unseren Buchtipps findet ihr wie immer in den Shownotes von Orte und Worte oder auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Und dort könnt ihr natürlich auch diese und jede andere Folge, die ihr verpasst habt, nachhören oder in der ARD-Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Abonniert uns gerne auch und lasst uns gerne auch Bewertungen da.
Ja.
Viel Spaß jedenfalls beim Hören und Lesen. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Gabi Klusmann. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.